Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Flaschen. Mein Name ist Lars Heider und bevor irgendwas losgeht, möchte ich an Michael Coutet übergeben. Achtung, jetzt kommt die Werbung.
Ja, moin, herzlich willkommen. Ja, ich bin auch da und freue mich, dass ihr auch wieder da seid. Axel.
Die Werbung, Michael. Also
die Werbung.
Nochmal.
So geht es. Das muss
ja abgetrennt sein von dem anderen Teil. Oh, okay. Achtung, mal. Meine Damen und Herren, was Sie jetzt hören, ist eine Werbeeinspielung.
Dieser Wein-Podcast, Vier Flaschen, wird Ihnen präsentiert von Sekes Weinkeller.
Sehr gut. Michael, das hast du sehr gut gemacht. Axel, wie geht's dir? Du siehst blendend aus.
Merci. Ja, mir geht's gut. Ich sitze hier schön in der Redaktion. Es ist keine Sau außer mir hier.
Homeoffice-Pflicht.
Homeoffice-Pflicht, ja.
Ja, und ja, deshalb machen wir diesen Podcast ja über diese Videoplattform. Ja. Und Michael, du hast heute einen tollen Gast. Ich erkläre nochmal ganz kurz für alle die zum ersten Mal dabei sind. Vier Flaschen, wie funktioniert das? Wir sind drei Leute, wir laden uns immer einen vierten ein, manchmal auch vier Vierte, und trinken dann vier Flaschen Wein. Heute sind es zwei rote, zwei weiße. Und diese Flaschen Wein haben immer was mit unserem Gast zu tun. Unser Gast ist heute ein ganz besonderer Michael.
Das stimmt und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Es ist nämlich das erste Mal, dass wir einen unserer Hörer, also unser User, heute zu Gast haben, der quasi die vier Flaschen verfolgt von Anfang an. Und seine jetzt Verlobte hat mir geschrieben im letzten Jahr, im November, vor seinem 30. Geburtstag, also ist auf jeden Fall der jüngste Teilnehmer heute, was man ihm denn schenken könnte. Und dann haben wir gemeinsam mit Axel und Lars entschieden, ach, das ist doch toll, wir könnten ihn einfach mal einladen zu einem Podcast, wenn er denn Lust hat und nicht, wenn er denkt, oh Gott, Angst und da muss ich ja das Weinglas so schwenken und so weiter, sondern einfach nur, wir wollen gemeinsam Weine probieren mit einem aus der Mitte, einer unserer repräsentativ Menschen, die vier Flaschen genauso mögen wie wir selber. Und das ist Konstantin. Herzlich willkommen, Konstantin.
Ja, vielen Dank. Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass ich dabei sein darf und ja, freue mich auf jeden Fall auf die kommenden vier Flaschen.
Klingt so ein bisschen wie Nur die Liebe zählt von Kai Pflaume, Michael.
Ja, ich weiß nicht, Axel, hast du das? Es gab ein Geburtstagsvideo.
Ja.
Hast du das?
Ja.
Habe ich gedacht, kannst du das vielleicht kurz reinspielen? Wenn du es machst, sage ich nur, und das war quasi die Überraschung, weil persönlich finde ich es ja wahnsinnig doof, wenn man zu dieser Zeit einen runden Geburtstag hat, vor allem ein runder Geburtstag, wo man normalerweise quasi die Wand einreißen würde und richtig abfeiern würde. Und das ist jetzt extrem doof. Also absolut. Vor allem jetzt repräsentativ für alle, die irgendwie Runden oder auch Geburtstag haben seit März letzten Jahres. We feel you, wir sind mit euch und dieser Podcast auch. Und das gab es dann die Botschaft von Jackie, von seiner jetzt Verlobten zu seinem Geburtstag. Axel.
Krass, es ist ja, ich habe richtig Gänsehaut, Michael. Der Heiratsschwindler.
Ja.
Also das ist das einzige Geschenk gewesen, Konstantin. Wir sprechen hinterher drüber.
Ja. Das natürlich das Größte.
Moin Moin aus Hamburg und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Konstantin Cordes. Ich finde es ein ziemlich abgefahrenes Geschenk, das Ihre Freundin sich ausgedacht hat und darf Sie herzlich in einem unserer nächsten Wein-Podcasts Vier Flaschen begrüßen. Wir werden gemeinsam verkosten, drüber reden, ganz entspannt, muss man gar nicht aufgeregt sein. Ja, wer in diesen so anspruchsvollen Zeiten einen runden Geburtstag hat, glaube ich, leidet eh schon genug und von daher hoffentlich eine kleine Freude hinein. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis ganz bald, dann trinken wir zusammen aufs Leben.
Ah, ist ja nicht nett.
Ah, Michael, das ist ja. Ach,
das war auf jeden Fall eine großartige Überraschung.
Jetzt hast du dich ernsthaft darüber gefreut? Jetzt kannst du es ja sagen.
Also das war ganz witzig, weil meine Freundin hat ein Video gemacht hat mit allen Freunden, wie man das so aktuell macht, dass jeder irgendwie mal kurz was reingesprochen hat, auch ein bisschen gesungen, das ist alles nett zusammengeschnitten. Und dann meinte sie, ah nee, einer fehlt ja noch. Meine ich so, ja, vielleicht fehlt noch ein ferner Bekannter, da waren nämlich schon viele dabei. Und dann kam Michael auf einmal. Ich dachte so, nee, den kenne ich nicht jetzt so im ersten Moment. Und dann habe ich aber sofort die Stimme erkannt. Und dann ja, kam dieser Vorschlag mit dem, ja, wie wär's denn mit dem Podcast? Das war ja, morgens früh und auf jeden Fall war ich dann wach. Und ja, hat mich aber sehr gefreut. War echt eine coole Überraschung.
Cool. Das heißt, du hast den Podcast, also.
Ja, aber du hörst diesen Podcast dann tatsächlich regelmäßig oder siehst du ihn?
Ich höre den. Nee, ich höre den. Ich höre den immer über Spotify, großartig, immer auf dem Weg, also auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück. Das ist immer, kann man sich herrlich berieseln lassen und okay. Lernt dabei auch noch was. Also ja, doch, schon eigentlich auch von Anfang an. Das Lustige ist, sogar mein Vater hat mir die damals mal empfohlen. Auch schon ein bisschen älter und ich habe ihm noch Spotify runtergeladen, als er dann meinte, hier ist so ein Podcast, 4 Flaschen, dachte ich, na, Papa, passt schon. Aber nee, da habe ich reingehört und war echt genau das, was ich irgendwie cool fand, irgendwie sehr sympathisch und lustig so bei Weinwissen vermittelt.
Und das ist ja, Michael, ist es denn typisch, ist der durchschnittliche Hörer, die durchschnittliche Hörerin 30 und sieht so gut aus wie Konstantin? Kann man das so allgemein sagen?
Das weiß ich nicht, das müsst ihr erheben. Ich wusste tatsächlich auch nicht, wie er aussieht. Ich denke mal, das ist Standard so, dass unsere Hörer natürlich, so wie wir selber auch, natürlich blendend aussehen. Ist aber gar nicht wichtig. Es ist wirklich einfach so gewesen. Das ist die Geschichte. Ich glaube schon, dass das Thema Wein meistens eher ältere Menschen anspricht, dass jedoch das Thema Podcast eher jüngere Menschen anspricht. Und deswegen wird die Mischung von beiden wahrscheinlich das sein, das wir erreichen. Und ja, es ist eben jemand tatsächlich, den wir alle nicht kennen. Ne? Und wir haben jetzt zwei, dreimal, wir haben noch nie miteinander gesprochen, wir haben hin und her geschrieben, ja, mit den Daten. Und wie kam denn die Weinauswahl zustande? Magst du das mal erzählen, Konstantin?
Lass uns erst mal sagen, das haben mich einige letztes Mal gesagt, ganz kurz, welche Weine, welche 4 Weine es sind, dass man sich schon mal drauf freuen kann. Wer wie, Axel, soll jeder einen Wein hochhalten? Achso, Axel muss erzählen, bei dir ist eine besondere Situation, du hast... Du teilst dir mit Michael.
Ich habe es dir nachgemacht. Letztes Mal hattest du ja die Blut- und Urinproben. Diesmal habe ich sie. Man sieht sie hier oben.
Okay.
Weil meine Weinflaschen schon an Axel Leonhard verschickt wurden. Aber leider wohnt der in Mettmann und ich kenne den so gar nicht. Deswegen müssen wir heute auf jeden Fall auf Axel Leonhard anstoßen, der meine Weinflaschen hat. Und ich habe bin bei Michi schnorren gegangen und habe mir hier schön was abgenommen.
Für die es nicht sehen können, du hast da sind das Marmeladengläser, in denen ihr das abgefüllt habt?
Marmeladengläser. Ja. Ich glaube, es waren tatsächlich Gurkengläser. Ich habe auch wirklich drauf gepocht, dass ich es vorher noch mal...
in der Redaktion Marmeladengläser habe. Da hängen auch nur noch ein ganz bisschen
ausgewaschen.
Dran hier.
Ja, wir haben die mit Wein ausgewaschen.
Und damit bin ich dann auch danach, bin ich bei Edeka einkaufen gegangen, da meinte einer so, oh, kommt das aus Ihrer Tasche? Tatsächlich haben die angefangen zu tropfen. Ich kriege es echt immer
in Sauerei zu veranstalten. Schön, also das heißt, du kannst keine Flasche hochhalten. Dann würde ich sagen, Michael, Konstantin, und wir halten einfach abwechselnd hoch.
Michael, ich halte die beiden Weißen hoch.
Okay.
Konstantin hält den Bolgari hoch und Lars, du hältst den Quatre Kilo aus Mallorca hoch und ich halte die beiden.
Und sage es einmal auch, weil das ist ja eigentlich ein Audio-Podcast. Ich habe gerade überlegt, wenn sich Ältere für Wein interessieren und jüngere Podcasts hören, dann machen wir also einen Podcast für welche, die keinen Wein trinken und die Wein trinken, hören es nicht. Das ist eine super Kombination, Michael. Wunderbar, haben wir alles richtig gemacht, ja. Glaube ich. Also sag mal, der erste...
Vielleicht können wir lauter sprechen dann.
Für die Ältere. Also der
erste. Also wir starten mit 2019 Deidesheimer Mäushöhle vom Weingut von Winning aus der Pfalz. Danach gibt es einen Chardonnay aus Südfrankreich, der eigentlich nichts hat, außer ein großes Fragezeichen drauf.
Wie heißt denn der?
Par la Famille Morel, Vin de France Chardonnay und heißt eigentlich nur Fragezeichen.
Questionmark. Okay, ja. Danach kommt was?
Questionnaire. Danach kommt ein mallorquinischer Wein, 12 Volt heißt der, vom Weingut, das heißt Quatre Kilo. Das kennen wahrscheinlich nicht nur die Mallorca-Reisenden, weil es eines der bekanntesten Weingüter, wenn nicht das bekannteste Weingut Mallorca ist, neben Anima Negra. Und dann gibt es einen Bolgari Rosso. Und darüber freue ich mich auch extrem, weil das haben ja auch schon ein paar Leute geschrieben. Könnt ihr nicht mal so ein paar super Tuscans mal probieren, wenn es im Budget drin ist? Sassicaia, Ornellaia, Tiganello, keine Ahnung. Das ist jetzt nicht ganz in dieser oberen Liga, aber es ist, glaube ich, schon sehr, sehr anständig. Und ja, das kommt jetzt die nächsten 60 Minuten auf euch zu.
Was sind super Tuscans?
Das ist ein Begriff tatsächlich, der kommt aus den späten 70er Jahren, wo die Toskana, vor allem das Bolgari und Sassicaia war einer der Vorreiter. Tatsächlich war aber ein Weingut, San Felice heißt es, macht er den Wein Figurello. Das war der erste Super Tuscan, wo man gesagt hat, wir machen mit Rebsorten aus dem Bordeaux. Weil ja eigentlich in Italien, vor allem im Bereich der Toskana Sangiovese, die dominierende Rebsorte ist. Und der Super Tuscan ist dann anlehnend an die großen Bordeaux, an die Aubryons und so weiter, wie sie alle heißen, Cabernet Sauvignon-lastig, dann entstanden. Und man hat also Weine, die einfach nochmal ein bisschen mehr Sonne da im Süden der Toskana haben, im Vergleich zum Bordeaux eben gemacht, mit aber den Bordeaux-Rebsorten. Und da kommt dieser Begriff Super Tuscans eben her.
Konstantin, du hast diese Weine ausgesucht. Das ist ja immer ein Risiko, weil die Weine nicht von dem Kollegen Coutet ausgesucht sind, dann findet er sie eigentlich prinzipiell blöd. Wie hast du die Weine ausgesucht und wie hast du dich jetzt auf diese bösen Kommentare vorbereitet?
Genau, also ich habe mich natürlich beraten lassen, fachmännisch. Weil ich sicherlich noch nicht dieses geballte Weinwissen mitbringen kann. Und mit Silkes Weinkeller wurde ja schon anfangs kurz angesprochen.
Cool wäre gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, ich habe mir ein bisschen was bei Havesco zusammengestellt. Das wäre richtig lustig gewesen.
Ja, ich möchte ja nicht lügen, aber ich muss da gar nicht weiter drauf eingehen, aber wir hatten ein sehr nettes Gespräch dort. Ich wurde da gut beraten und habe so einen kleinen persönlichen Bezug mit reingebracht. Also eigentlich, ja klar, wie man sich beraten lässt. Man möchte ja irgendwie was man selber mag. Das ging beim zweiten Wein schon direkt schief, weil ich Chardonnay grundsätzlich nicht mag, eigentlich immer gesagt habe, aber ja auch gelernt habe, man soll nicht pauschalisieren und einfach mal wieder probieren. Deswegen haben wir einen Chardonnay dabei auf jeden Fall. Genau, und den Riesling, den wir zuerst probieren, einfach, weil ich Riesling auch gern habe, ich auch gehört habe, einige in diesem Podcast mögen auch Riesling, ist auf jeden Fall eine gute Wahl, glaube ich.
Einer, man würde sagen, einer mag Riesling in diesem
mindestens,
Podcast.
Mindestens einer.
Dann du machst auch Riesling,
oder? Habe ich einen Supporter. Wenigstens einmal die Unterstützung hätte ich. Und deswegen der Riesling. Mallorca, weil... Ja, Deutschland ist Mallorca natürlich ein großes Thema. Für mich auch, ich bin öfter da, bin gerne da und fand auch immer so ein bisschen, dass mallorquinische Weine ein bisschen underrated sind. Michael, das kannst du ja vielleicht nochmal so sagen. Also, oder ich hatte das Gefühl auf jeden Fall, aber ich finde, da gibt es gute Weine. Und wurde mir auch so bestätigt, bitte.
Dann, warum denn nicht Sangria? Das wäre so das Erste, was ich mit Mallorca assoziiere.
Hatte Silkes Weinkeller jetzt nicht im Portfolio, deswegen...
Was ist denn das für eine Bude? Haben die nicht mal Sangria oder was? Sag mal.
Ja, weiß ich auch nicht.
Dies war ein Werbeblock. Ja.
Okay.
Okay, und der letzte, um es mal krachen zu lassen.
Der letzte, um es mal krachen zu lassen und der letzte auch, weil wir im September, meine Freundin und ich im September eine Italienreise gemacht haben, Roadtrip. Oh. Und da hatten wir dann auch den ersten Kontakt zu Michael, weil wir vier Flaschen gehört haben und mal gefragt haben, hey, hast du denn vielleicht auch mal, weil er auch meinte, das ist immer so nett, wenn er Zuschriften bekommt von den Hörern, meinen sie, alles klar, schreiben wir doch mal und fragen auch direkt, ob er mal drei Tipps hat, wo man hingehen kann. Unter anderem San Felice, hast du ja schon gerade genannt. Und die toskanischen Weine, die fanden wir beide super und dachte ich, ja, bringen wir nochmal einen mit und so wurde es ja noch nicht behandelt und hoffentlich schmecken die auch alle.
Cool. Habt ihr eigentlich schon Trauzeugen?
Nee, noch nicht.
Michael!
Moment.
Weil wenn man Michael, der Vorteil ist, wenn man Michael zum Trauzeugen hat, musst du dir um die Weine bei der Hochzeit keine Sorgen mehr machen, weil der natürlich dann so, er wäre so geschmeichelt, dass er, oder Axel, der würde kistenweise mitbringen, die Sachen, die weg müssen.
Ich bin schon bei Axel Trauzeuge, deswegen kann ich jetzt nicht, das kann ich für Inflation nicht ausleihen.
Aber das ist interessant mit dem, bist du? Heiratest du Axel?
Heiratet er, genau.
Ja, mit dem Chardonnay ist es übrigens das wollte ich jetzt mal auch den Michael fragen. Ich mag genau wie du, warum magst du keinen Chardonnay, Konstantin, normalerweise?
Also erstmal finde ich, sind die von der Farbe oft, muss ich sagen, die sind oft so gelbstichig, so ein bisschen, weiß ich nicht, macht mich nicht so an, da finde ich so einen Riesling, irgendwie so einen helleren Weißwein mag ich ganz persönlich, find ich irgendwie ansprechender. Und vom Geschmack, ich finde die meistens nicht so interessant und
nicht lecker. Wir schenken mal ein, Michael. Ich hatte neulich,
ich habe das Wort gehört, dann würdest du, aber das interessiert mich ja persönlich besonders, würdest du einen Wein jemals als lecker bezeichnen?
Hat er gerade gemacht. Seit kurzem nicht mehr. Nur welche, die ich dann nicht lecker finde, die kann man dann vielleicht erzählen. Nein, ich sehe ja den Punkt, aber trotzdem ist, ja, wurde schon oft diskutiert, glaube ich, ne? Genau. Ich finde, lecker ist trotzdem eine gute Beschreibung, wenn man erstmal anfängt zu beschreiben.
Ja. Michael, eine Frage. Neulich. Axel, du hörst dich wieder ein bisschen leiser an. Nicht, dass wir letztes Mal wurde Axel ja immer leiser mit der Zeit. Nicht, dass du wieder leiser wärst.
Weil es immer so krawallig war bei Sie der Handel.
Das ist ganz ja, er musste ein bisschen
Kanäle der Podcast. Mikrofon, ist das jetzt besser?
Und so ist es viel besser.
Viel besser.
Michael, ich hatte neulich nach einem Chardonnay, hatte ich wirklich zwei schwere Stunden und habe richtig Bauchschmerzen gehabt. Richtig, dass ich so einen sauren Magen hatte. Lag das an dem Chardonnay?
Glaube ich nicht. Also weiß ich nicht. Ist zu komplex. Müsste ich jetzt genau wissen, was du alles gehabt hast und so weiter. Und wie schnell auch dieses, es dauert ja, bis der Körper das tatsächlich auch ein bisschen verarbeitet. Kann auch schon länger her gewesen sein, außer direkt davor und danach zwei Stunden leidest du. Aber ich glaube, wenn man per se einen sehr schlechten einen sehr schlechten Gedanken hat zu dieser Rebsorte, dann wird es auch sehr schwer etwas. Da muss man sich schon sehr überwinden. Was Konstantin gesagt hat, wir nennen das in der Fachsprache eigentlich hochfarbig. Also wenn der Wein ein bisschen dunkler wird und in die kupferfarbene Sache vielleicht hineingeht, wie oft es bei edelsüßen Weinen auch ist, dann liegt es primär eigentlich am Holz. Das gibt eben diese Farbstoffe ab. Und das macht man beim Chardonnay sehr, sehr häufig, weil die Traube selber nicht so wahnsinnig viel Aromatik hergibt und das Holz dann eben diesem Wein eine Besonderheit verleiht. Das zum Beispiel, und deswegen ist es ein super Thema und deswegen starten wir auch schon mit dem Riesling, selten bei Riesling gemacht wird, aber dieses Weingut ist eigentlich, das weiß man in der Branche, bekannt dafür, eigentlich alle Rieslinge oder zumindest ab einer gewissen Qualität, hier auf jeden Fall auch schon, auch die großen Gewächse alle immer ins Holz zu packen. Deswegen ist das schon nochmal ein bisschen anders von der klassischen Art Riesling auszubauen. Ich persönlich, ohne dass ich jetzt den Wein probiert habe, mag das nicht so gerne. Das ist mein Geschmack. Ich finde, Riesling und Holz muss nicht sein. Das ist mein Gefühl. Vielleicht nach vielen, vielen Jahren, dass das dann toll ist, wenn das Reife hat, aber mich stört das Holz meistens. Deswegen freue ich mich sehr, Konstantin, dass du den ausgesucht hast und ich freue mich, das zu probieren. Stefan Attmann leitet das Weingut seit 2007. Früher war das Dr. Deinert in der Versenkung verschwunden und muss sagen, jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren hat das wirklich einen großen Sprung nach oben gemacht. Die Top-Sachen sind hoch dekoriert, sehr teuer, sehr rar. Die machen auch tolle Sauvignon Blancs. Und machen eigentlich nur Riesling und Sauvignon Blanc, was wirklich bekannter ist.
Ja. Wie heißt das? Von Winning, ne? Von Winning?
Von Winning, genau.
Von Winning. Ja, wollen wir aber mal was ist man, Entschuldigung, Axel?
Ja, aber wenn es Holz ist, müsste man das nicht noch mehr sehen?
Also man versucht natürlich, das ist ja ein junger Wein, der Wein ist aus 2019, du siehst, dass die Farbe relativ hell ist. Das heißt, der muss ja schon länger auch auf der Flasche sein, weil wenn der jetzt 2 Jahre im Holz liegen würde, dann würde es sich ja nicht ausgehen. Dann wäre er jetzt ja schon Ende 2021. Also kann er ja maximal 1 Jahr im Holz gelegen haben und gar nicht zwingend in Barrique, sondern eher in größeren Fässern wahrscheinlich. Und da ist es entscheidend. Wie groß ist das Fass? Wie neu ist das Fass? So viel gebe ich dann auch ab. Aber was das Fass eigentlich immer macht, ist, dass es diese Primäraromatik auch im jungen Stadium schon ein bisschen rausnimmt. Also meistens sind diese Weine nicht ganz so von der Frucht geprägt, wenn sie im Holz waren.
Also ein großes Fass gibt weniger Aromatik ab als ein...
Völlig richtig. Es stabilisiert auch den Wein. Es lässt ihn ein bisschen atmen im Vergleich zum Edelstahl. Also ein großes Fass, ein großes gebrauchtes Fass und viele Fässer sind 30, 40 Jahre schon im Weingut. Das gibt keinen Geschmack mehr ab. Wenn Leute dann sagen, oh, das schmecke ich, dass der im Holz war, Das ist Fake News. Ja, das kann man nicht schmecken. Ja, es ist, gilt wirklich nur beim Weinausbau, dass der Wein auch, während er da auf der Hefe liegt, auch quasi atmet. Und das tut er in so einem Holzfass. Viele schwören drauf, eben besser als in so einem klassischen Edelstahltank, wo ich natürlich die Temperatur besser kontrollieren kann. Aber wenn alles stabil ist im Keller, dann kann ich das wunderbar auch in einem großen Holzfass liegen lassen.
Konstantin, hast du ihn schon probiert vorher?
Nee, vorher noch nicht.
Und jetzt?
Und jetzt finde ich aber... Weil Michael, du sagst, der ist dann eigentlich nicht so fruchtig. Ich finde erstmal, in der Nase ist der sehr fruchtig, oder?
Ja, ich habe sehr, sehr viel Zitrusfrucht gleich am Anfang. Also wirklich fast wie Zitronensaft. Das ist das, was in der Nase am ersten mir entgegenkommt. Was ich am Etikett schon gesehen habe, was ich eigentlich cool finde, der Wein hat nur 12 Alkohol. Das ist sehr, sehr wenig aus 2019. Und es müsste eigentlich dann... Ja, die Maushöhle eigentlich ein Lagenwein sein.
Erste Lage.
Erste Lage.
Genau, ja. Das steht sogar drauf, ja. Genau. Also ist zwischen Ortswein und großen Gewächs, das ist also schon, da kann man schon einen gewissen Anspruch auch haben.
Aber Leute, was reden wir drum? Der ist mega. Der ist richtig, also das ist einer der besten Rieslinge, den wir seit längerem hier hatten. Den Konstantin da ausgesucht hat. Oder? Ich finde den, also, oder?
Axel? Ich finde auch super. Ja, ich finde den auch super. Ich hatte vorher schon einen Schluck getrunken irgendwie, weil ich haben später angefangen und ich war irgendwie, weißt du. Und ich fand den echt richtig, richtig gut. Aber Konstantin, was sagst du dazu? Und was riechst du, was schmeckst du?
Also, ja, wenn Michael sagt Zitrus, dann rieche ich Zitrus. Aber ja, ich rieche auch irgendwie Mann. Was, aber ein bisschen Aprikose oder Pfirsich oder so. Mhm. So Steinobst, würde ich ein bisschen sagen. Und ich meine, weil deswegen wurde ich wahrscheinlich auch dahingehend beraten, weil ich war letztens hier, ich wohne in Düsseldorf aktuell, ich komme eigentlich ursprünglich aus Hamburg, aber hier war ich bei einem Edeka, der ähnlich ist wie so ein Edeka niemals sein, also gut auch eine gute Weinhandlung, und da fand ich es ganz großartig, weil die hatten ein Gut Hermannsberg, diesen Sieben Terroir und den Dönhoff, auch ein Riesling, auch aus 2019 beides, habe ich ganz euphorisch zugegriffen. Beim Tannenbaumschmücken, also es ist ungefähr einen guten Monat her, habe ich den dann getrunken und extrem Sodbrennen bekommen nach dem zweiten Glas.
Von welchem? Von dem Sieben, von dem Gut
Hermannsberg? Ja, von Gut Hermannsberg und von Dönhoff. Ich fand, war ein toller Wein. Ja,
nach zwei Flaschen Wein kann man schon mal Sodbrennen
kriegen. Zwei Gläser. Okay. Also ich konnte ihn ehrlich gesagt nicht weiter trinken. Und deswegen, das war auch mein Feedback in der Beratung sozusagen, dass ich, die waren mir zu frisch. Also das waren wirklich sehr frische, vielleicht auch, weil es jetzt gerade erst 2019er war, weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht
gar nicht primär die frische, Konstantin. 19 hat einfach deutlich mehr Säure als 18. Also das liegt einfach auch am Jahrgang, natürlich auch an der Jugend. Aber das ist schon so, dass die 19 aggressiver sind. Und das, finde ich, ist hier eigentlich fast schon dezent. Ich glaube, da hilft das Holz auch ein bisschen. Also bei Holz und Säure ist auch immer gefährlich.
Ja. Ja. Also der nimmt halt ganz viel Aggressivität, was ich halt so bei den anderen hatte. Also aggressiv hört sich jetzt auch gemein an, aber ja. Der ist deutlich sanfter. Und also ich mag den sehr gerne.
Aber er hat halt schon, ich finde den super. Du hast das Gefühl, als ob man so ein bisschen auf so einem Zitronenbonbon lutscht. Mhm. Die ganze Zeit, dieses Zitronengeschmack, der geht ja gar nicht weg.
Mhm. Was ich mag, er hat sowas sehr Saftiges, was sehr Saftiges, der Zitrone habe ich schon gesagt, was Saftiges, was Elegantes. Also er ist tatsächlich sehr süffig auch, finde ich. Und trotzdem hat er so einen Anspruch. Ne? Also ich finde, das ist jetzt nicht, das kannst du, glaube ich, das ist ein Riesling, den ziemlich viele mögen würden, die gar nicht so unbedingt auf Riesling stehen, weil die Säure ist eingebunden, du hast die Frucht, aber nicht too much. Also das ist.
Und es mögen auch die auf Riesling stehen. Das ist ja noch viel schwieriger. Das heißt, beide Gruppen. Aber ist der wirkt auf mich jetzt so, als ob der gleich über 20 Euro kostet. Was kostet der? Weißt du das, Konstantin, was der kostet?
Ja, der kostet. Das war nämlich auch, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Das war natürlich auch irgendwo ein Ansatz zu sagen, man möchte natürlich auch was, weil das ja auch oft thematisiert wurde, was preislich noch passt. Der liegt bei 15, 16 Euro, meine ich. Genau, also es ist jetzt sicherlich kein Wein, den man ausschenken will, wenn man 20 Gäste hat, flaschenweise, aber um sich mal einen netten Abend zu machen, glaube ich, ist das eine Preisrange, wenn man den so gut findet und den feiert, dann finde ich das absolut legitim noch.
Also ungefähr in der Preislage von Gelblack von Schloss Johannesberg, ne? Der war auch so bei 15, 16 Euro.
Ja, ja, wie viel Zucker hat der? Wissen wir das?
Das weiß man nicht. Am Anfang dachte ich tatsächlich, Axel, war es für mich auch ein Thema, dachte ich, dass eine gewisse Süße im vorderen Teil der Zunge da ist, wo ich immer eher so, nervt mich meistens. Ja. Aber dann habe ich nicht das Gefühl, dass es so süß ist, aber bestimmt ist es nicht staubtrocken. Also ich denke mal so, ohne dass ich es weiß, denke ich so um die 3,5-4 Gramm in der Richtung Zucker wird der haben. Das braucht er auch, glaube ich, um auch zu rutschen, weil wenn das eben so gefühlt ganz staubtrocken ist, dann oft, das ist dann, wird dann zu freakig. Und der normale Weintrinker, der steigt dann aus, der hat dann ist zu anstrengend. Ja, also, und das, finde ich, geht auch so. Da musst du nicht zwingend ein Essen dazu haben. Ich kann mir das vorstellen jetzt, und ich brauche auch keinen Weihnachtsbaum jetzt zum Schmücken, sondern ich könnte es einfach so trinken.
Aber 3,5-4 Gramm, das klingt so sehr, also relativ wenig, ne? Also dieser Grünlack, den wir mal hatten, war der nicht bei über 20 Gramm?
Ja, ja, Gott, also du musst ja, ich glaube, die Grenze liegt da so bei 19 Gramm, dass es noch trocken sein darf, an der Mosel ein bisschen höher. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade Anfang der Woche auch verkostet für ein Weinmagazin. Da habe ich einen Riesling, der hat mir eigentlich wahnsinnig gut gefallen, aus Rheinhessen, aus 2019. Der hatte dann aber so eine nervige Süße, die das so flach machen hat lassen. Aber es war so viel Substanz dahinter, dass ich so lange überlegt habe, wie bewerte ich den Wein jetzt? Er schmeckt mir, aber die Süße, warum hat er die Süße? Es nervt mich, keine Ahnung, warum das nicht durchgegoren hat, wollte der Winzer das bewusst zu machen. Stand auch trocken drauf dann, war blind verkostet, hinterher aufgemacht, stand eben 7,3 Gramm Restzucker drauf. Das ist schon relativ viel, finde ich. Und das ist jetzt eine Generationenfrage, vielleicht die Frage an Konstantin. Wie magst du denn, oder magst du, wenn du das mit deiner Verlobten zusammen trinkst, auch gerne,
dass es mit der Verlobten, ist? Was sagst du mit der Verlobten?
Mit seiner Verlobten, das sagt man.
Das ist toll.
Ist noch irgendwie in meinem Sprachgebrauch noch nicht angekommen. Ich sage immer noch Freundin, aber ja, es wäre Verlobte, wäre richtig. Ob wir lieber süßere Weine mögen?
Ja, ob du generell, sag mal, die meisten Sauvignon Blancs zum Beispiel, Basis Sauvignon Blancs, das junge Leute gerne trinken, so aus Neuseeland, dieses Fruchtige und so weiter, die haben alle so 6-7 Gramm. Und die Leute glauben, es ist trocken, aber das ist schon, hat relativ viel Zucker, jetzt rein analytisch.
Das kommt wirklich aber auch drauf an, muss ich sagen. Ich mag manchmal trocken, genauso wie ich manchmal süßlich mag. Zu meinem Geburtstag haben wir auch so ein kleines Wine-Tasting gemacht. Da kam dann ein feinherber Riesling auch mit dazu, den ich auch spannend fand. Würde ich gar nicht so pauschal sagen, dass ich süß lieber mag als trocken.
Wo ist deine Verlobte eigentlich heute, frag ich mich gerade. Ist die da auch irgendwo, oder?
Nebenan und arbeitet.
Die muss natürlich ganz am Ende, muss sie nochmal kommen. Das nützt ja alles nichts, oder, Michael?
Ich möchte sie auch kennenlernen, unbedingt.
Na klar. Unbedingt, aber also wir sagen erstmal jetzt, Axel, du hast der Riesling auch genau deinen Geschmack, ne?
Ja, ich finde das super. Also ich finde auch, aber ich finde, dass Konstantin, du hattest ja Aprikose und Pfirsich gesagt. Und das wäre das, was ich als erstes, als alte Spürnase hier rausgehen würde. Also das ist noch. Ich finde den schön fruchtig, und ich finde, dass das so ein gutes, genau, was du sagst, Michi, dass das so schön eingebunden ist, dass das so ein schönes Zusammenspiel ist zwischen Frucht.
Und man ist richtig traurig, dass man jetzt den Chardonnay einschenken muss. Aber wir wollen. Ah, nee, Michael, du schenkst, du hast ja die halbe Flasche gleich leer, Michael.
Ja, Konstantin, Michael, ist mein neuer Wein.
Fehlt ja auch schon ordentlich
was. Ich rufe immer an, wenn ich eine Weinberatung brauche. Ich muss zum Zucker noch was sagen. Und zwar, der Zucker ist immer im Kontext zu sehen mit der Säure. Weil wenn ich eine ziemlich hohe Säure habe, dann brauche ich den Zucker, dass der Wein einigermaßen überhaupt eine Balance findet. Ja, also wenn ich sehr viel Säure habe und es staubtrocken ist, dann tut es mir richtig weh. Dann kann ich verstehen, wenn man sofort Bauchweh hat. Und deswegen, wenn ich, also ich kann auch einen Feinherben oder einen Kabinett, der so eine derbe hohe Säure hat, ja, der hat dann vielleicht 20 Gramm Zucker, Axel, was du sagst, aber es fühlt sich gar nicht so süß an. Es ist ja nur dann, wenn du wirklich denkst, am Anfang auf der Zunge trifft es auf, es ist keine Säure und dann denkst du, es ist nur süß und du schmeckst eigentlich nichts anderes außer die Süße und das ist so eindimensional, wenn du dann den ganzen Abend das trinken musst, hast du irgendwas Gefühl, der Mund klebt dir zusammen, wenn du nicht permanent redest oder was isst und das ist eigentlich, das ist anstrengend dann, das den ganzen Abend zu trinken.
Guter Wein. Wir trauen uns mal an den Chardonnay ran. Chardonnay mit dem Fragezeichen. Ein Weingut aus Frankreich, richtig? Habe ich es richtig in Erinnerung? Wie heißt das, der Wein? Der Wein heißt dann, was heißt auf Französisch Fragezeichen?
Ja. Mein Französisch ist auch schon ein bisschen länger her. Aber
je ne comprends pas. Ich finde so ein Fragezeichen auf der Weinflasche ist es dann, das ist doch so ein offensichtlicher Marketing-Gag, oder?
Ja, weiß ich nicht. Da bin ich überfragt, wenn ich das Fragezeichen sehe.
Oder? Was war die Empfehlung, Konstantin? Warum wurde der, du hast gesagt, ich möchte keinen Chardonnay, aber da hat derjenige, der das empfohlen gesagt, dann probiert diesen.
Nee, ich hab gesagt, erstmal, dass ich gerne auch einen Wein aus Frankreich haben wollen würde, ja, okay. Weil ich mit Frankreich einfach auch gar nicht so viel zu tun habe bisher, weintechnisch, was ja komisch ist, das ist ja ein großes Weinland. Und die zwei Rotweine waren dann, glaube ich, auch schon da hatten wir schon Ideen und dann kam es halt zum Weißwein. Und dann, als Chardonnay gesagt wurde, meinte ich, das ist doch super. Mag ich nicht, nehmen wir.
Grundsätzlich. Okay, ich bin gespannt. Er riecht nicht, also Michael, oder ist das Quatsch? Ich habe immer das Gefühl, ein Chardonnay riecht man sofort. Chardonnay riecht wie Chardonnay. Ist das normalerweise so? Nein.
Nee, ist tatsächlich Quatsch. Lars, obwohl alles andere bisher richtig ist, was du gesagt hast. Aber es ist ja so, Chardonnay gehört auch zur Burgunderfamilie. Wie Weißburgunder, Grauburgunder. Und deswegen gibt es da schon große Ähnlichkeiten. Und das direkt riechen zu können, das traue ich eigentlich niemandem zu mir auch nicht. Du könntest es ja nur vergleichen, wenn du das mit Holz hast. Beim Weißburgunder finde ich das mit Holz meistens schwierig, weil der Weißburgunder doch mehr Frucht hat und so weiter. Sobald da Holz ist und beim Chardonnay brauchst du meistens das Holz, weil Chardonnay ist komplett ohne Holz sehr selten sehr hochwertig sind. Ja. Aber jetzt probieren wir, es kommt aus Südfrankreich.
Aber was was riecht der denn? Würde mich mal interessieren, weil ich finde, es riecht schon irgendwie ganz charakteristisch oder jedenfalls rieche ich etwas, was ich mal wieder nicht benennen kann.
Sag ich ja, es riecht irgendwie charakteristisch und es ist das, was man immer hat, aber du hast natürlich recht, das riecht, es könnte auch ein Grauburgunder oder ein Was riecht man? Ich hab immer dieses Uhu, aber ich glaube ich jetzt bei den Burgundern immer dieses Uhu, so leichten, weißt du? Zu Klebstoff. Oder ist das ein Grundproblem, Axel?
Ich weiß nicht, vielleicht soll es aufhören zu schnüffeln.
Zu schnüffeln.
Was ist los?
Nein, ich versuche.
Du bist der Experte. Das,
ja, ich weiß, warum eigentlich? Wieso eigentlich nicht, Konstantin? Was ich tatsächlich am Gaumen habe jetzt, ist Honig. Da habe ich, wenn ich das runterschlucke, dann habe ich so ein Honiggefühl, auch von der Konsistenz, also wie so ein zähflüssiger Honig habe ich das am Gaumen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mir da folgen kann. So eine leichte Süße und eben auch gefühlt sowas, ja, also cremiges, also relativ breit am Ende des Gaumens.
Cremig, ja. Ich habe gleich so, ich weiß nicht, Konstantin, wie ist es bei dir? Nach dem Riesling zieht sich bei mir gleich alles zusammen. Bei dir auch?
Bestätigt meine Meinung, die ich vorher hatte, muss ich ehrlich sagen. Nach dem Riesling, ist das jetzt, fällt der schon etwas ab. Ich finde es fast ein bisschen herb jetzt auch dann im Geschmack. Oder so ein bisschen, oder bitter?
Weiß bitter, ich nicht. Genau, bitter ist gut.
Bitter?
Finde ich auch.
Aber dieses Cremige, das habe ich auch. Also nach einer kurzen Zeit, wenn man einen Schluck genommen hat. Aber ja, also da war der Riesling deutlich spannender und vielfältiger, oder?
Also das, zum einen ist es, dieses Bittere hat natürlich deutlich mehr Alkohol. 13 zumindest steht drauf, ist 1% mehr als der andere. Es ist so ein bisschen, also Alkohol auch immer ein bisschen Bitterstoff. Ich finde, es ist auch so ein bisschen, würde man eher sagen, so wie so eine Bittermandel oder so, hinten raus das Geschmack, wenn du das runtergeschluckt hast, was dann am Gaumen bleibt, na, das ist, ich finde aber, er hat nicht, im Gegensatz zu dem Riesling, nicht dieses Leben, nicht diesen Werf, nicht diese Action, sondern er ist viel, na, ich hatte ein bisschen Mandarine auch am Anfang am Gaumen, aber er ist so, dünner ist jetzt gemein, aber ich finde, er ist halt, hat nicht diese Lebendigkeit, die dieser Riesling hat. Und das, wenn du jetzt die beiden Weine vergleichst. An sich ist ein Wein, der nicht wehtut, ja, aber wo du, den du auch morgen schon wieder vergessen hast.
Boom! Axel, kannst du noch irgendwas so? Kommt daher dieses Anything but Chardonnay, das kommt aber aus einer anderen Zeit, ne? Das hat nichts jetzt mit. Oder gibt es so eine eingeschworene, so eine Gruppe wie Konstantin und mich, die sagen Chardonnay gern im nächsten Leben?
So, ich kann euch so ein paar Burgunder einschenken. Da müssen wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber Konstantin wird auch irgendwann 40. Und dann muss man halt ein bisschen mal tiefer ins Portemonnaie greifen. Das haut dich dann schon um. Also Chardonnay im Top-Level, das ist schon einzigartig und großartig. Aber es ist sehr oft eben sehr austauschbar. Also wenn ich jetzt blind diesen Wein bekomme, ich wüsste nicht, kommt er aus Deutschland, kommt aus Österreich, kommt aus Australien, kommt aus Südafrika. Das ist zum Beispiel schon ein großer Unterschied zum Riesling. Da wüsste ich schon sehr schnell, könnte ich sagen, muss eigentlich Riesling sein aus einer Region, die eher nicht so schwere Böden hat, weil er so eine Leichtigkeit, so eine Frischheit, eine Energie, und das ist eben hier schon anders. Ne? Ja.
Das heißt, was ah, Axel, was heißt das dann? Also Chardonnay, eher so im Bereich 20, 30 Euro fängt es an, dann Spaß zu machen?
Oh, es macht, Fürst macht zum Beispiel einen super Chardonnay, finde ich, in Deutschland. Oder Huber, also es gibt schon, aber auch da musst du, gibt es unter 30, 40 Euro eigentlich nichts. Ja? Also dann musst du auch in Deutschland schon in die Hand nehmen oder in Österreich. Von daher ist das schon, finde ich, in der Basis gibt es ja meistens keine Chardonnays mit Holz, weil das Holz einfach zu teuer ist. Und deswegen ist das so in dem Preisbereich, was kostet der Wein? 9 Euro oder so?
9 Euro.
Ja. Okay, das muss man ja auch dazu sagen, dass er deutlich günstiger ist.
Ja.
Aber der war im Holz, ne?
Ja, ich glaube, der war im Holz, du schmeckst es nicht, nicht massiv. Du hast vielleicht, ich weiß nicht, ich habe gestern tatsächlich so einen griechischen Joghurt gegessen mit Mandel und Vanille. Und ich habe noch zu meiner Frau gesagt, das schmeckt so künstlich, diese Vanille. Sie so, ja, um den Preis kann ja keine Tahiti-Vanille drin sein, sage ich, schon klar. Aber genauso schmeckt es so ein bisschen dieses Mandel und künstliche Vanille. Das habe ich schon so ein bisschen, aber keine Röstaromen oder so. Und man muss auch sagen, für 9 Euro, so ein Barrique-Fass kostet irgendwie 700, 800 Euro. Wer soll das? Also das passt nicht zusammen. Dafür ist es dann zu günstig. Also das.
Sag mal, du hast aber nicht diesen fertig angerührten griechischen Joghurt gegessen, wo unten so Vanille Aromen drin sind, ist nicht dann. Das hast du nicht im Ernst gegessen.
Ja, das stand am Tisch. Deswegen habe ich dieses.
Stand am Tisch. Kennst du das? Kennt ihr das? Aber griechischer Joghurt darfst du nie kaufen, musst du immer noch kaufen, nur griechischen Joghurt und dann echten Honig dazu machen, weil was da drin ist, das möchtest du ja gar nicht. Also, und Michael, ich sag mal, man führt es ja seinem Körper zu. Das darf man nicht vergessen.
Du hast sehr recht.
Also, was für Weine gilt, gilt auch für Joghurt. Da nicht am falschen Ende sparen.
Spricht für meine Kinder, die mochten es auch nicht.
Okay, cool. Also, dann was machen wir mit dem Chardonnay, Konstantin? Wollen wir gleich weiter jetzt?
Die Nachbarn holen, oder?
Die Nachbarn. Das ist ja, die Nachbarn holen. Wir können vielleicht mal die Zeit. Das
darf man gar nicht sagen, ne?
Nein, doch, die Zeit nutzen. Axel, am 25. Februar ist, was passiert da? Vielleicht weiß Konstantin das auch.
Kann ich nicht.
Ja, das wäre jetzt gut. 25. Februar, der nächste Live-Podcast, 4 Flaschen. Das heißt, man kann live dabei sein. Richtig bisher in alles, Michael?
Ja.
Und wer dabei sein möchte, kann eine E-Mail schicken an chefredaktion@abendblatt.de. Und dann gibt es alles weitere, dann alle Informationen. Die Weine kommen nach Hause geschickt. Es sind wieder 2 weiße, 2 rote, richtig?
Nein.
Nein,
es ist
schon falsch. Okay, danke.
Kann ich die Weine verraten? Ich habe es mir
ja, natürlich, ja klar. Ja, klar. Genau.
Es gibt einen Riesling von Ernie Losen vom Schiefer 2019. Und dann gibt es 3 Rotweine, einen Chianti Classico Riserva von Barone Ricasoli aus 2017, einen Syrah und Grenache aus Frankreich, Grand Reserve, auch aus Südfrankreich, aus dem Roussillon. Und dann gibt es einen Rioja Gran Reserva 2014 von La Rioja Alta. Weingut habe ich letztes Jahr im Mai besucht.
Ich glaube, da bin ich, Axel, da bin ich dabei. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, bin ich auch dabei. Oder von diesem Reserva, also von diesem Rioja, da ist mein Papa, der ja ein großer Fan inzwischen auch von dir ist, Michi. Genau, da darf ich nicht viel von trinken.
Und das gibt es, Michael, das kann man dann, das kriegt man dann nach Hause geschickt, 25. Februar, 19 Uhr. Wer ist unser Gast? Konstantin ist kaum noch zu toppen, aber versuchst es ja immer wieder.
Ja, aber wir haben tatsächlich Stefanie Hinder und ich freue mich so auf sie. Eine wahnsinnig tolle Frau, Sommelier und jüngst erst Ende Oktober geworden Master Sommelier, also in dem gleichen Status, in dem eben auch Henrik ist und nur eine Handvoll, 200 Menschen auf der Welt. Und das hat sie gerade geschafft in einer so einer sympathischen, unaufgeregten, zurückhaltenden, bescheidenen Art, die absolut zu uns passt. Von daher freue ich mich, dass wir so eine Kapazität im Weingeschäft hier bei uns dabei haben, für unsere Hörer auch.
Chefredaktion@abendblatt.de. Bei der dritten Flasche, Konstantin, finde ich allein schon cool, der Korken, habt ihr es gesehen, hat oben so eine Art wie so eine Dartscheibe, dass man genau weiß, wie man
das also ganz genau.
Bei Axel nicht, aber da, wo man genau dann, das finde ich ganz gut. Ist was, Michael? Was ist das? Ein Rot? Was ist jetzt noch nicht der?
Darf ich einmal ganz kurz eine Frage noch zu dem von eben? Weil jetzt, wo wir den getrunken haben und der ja nicht so aufregend ist wie der Riesling, und beide waren ja auch im Fass, wäre das vielleicht nicht sogar dann interessanter gewesen, den Chardonnay zuerst zu trinken? Weil der ja vielleicht nicht ganz so, nicht so ein Happening ist und dann der Riesling das toppt, oder?
Ja, kann man natürlich machen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist ja etwas, was quasi auch die Arbeit des Sommeliers ist, auch in einem Restaurant die Reihenfolge der Weine festzulegen. Und wenn du jetzt dieses Paket hast, wie man die Reihenfolge festlegt. Und da gibt es unterschiedliche Parameter und man würde es, also sehr häufig legt man es am Alkohol fest. Man trinkt von leicht zu kräftig. Der hat 12, der andere hat 13. Dann weiß man, dass der im Fass ist und lag der andere auch im Fass. Ich dachte, dass das Fass noch einen größeren Einfluss hat auf die Kraft des Weines. Hat es eher tatsächlich aber nur auf dieses Honig, dieses süß-vanillemäßige ein bisschen und sonst nicht. So wie es jetzt hier ist, die beiden, könnte man das auch andersrum trinken, würde ich unterschreiben. Ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist halt schon so, wenn du jetzt beide aufhast und du beide probierst und du beide ausschenken willst, dann musst du jetzt mit dem Wissen von jetzt, das wir jetzt haben, im Gegensatz von einer halben Stunde, würde ich auch mit dem Chardonnay anfangen. Weil wenn du mit dem Riesling anfängst, hast du die ganz große Gefahr, dass keiner mehr den Chardonnay trinken mag. Und dann saufen sie den ganzen Riesling weg. Da würde ich also eher mit dem Chardonnay anfangen.
Den teuren.
Und dann würde ich sagen, der ist jetzt ja nicht zum Durchdrehen. Und dann sagst du, pass mal auf, aber dann kommt der nächste. Naja, wenn ich den Leuten was Gutes tun möchte und ich sage, ich trinke nur eine Flasche, würde ich mit dem besseren schon anfangen, wo der Geist noch frisch ist und der Gaumen und der Kopf noch nüchtern. Weil dann irgendwann ist es auch wurscht. Dann kann ich also um eins in der Früh kann ich auch den Chardonnay trinken, weil das ist dann schon egal, Aber das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist ja immer die Kunst. Was gibt es zum Essen, wenn du jetzt zu jedem Gang ein Essen machst, was passt besser, mal ruhig ausprobieren. Es gibt kein richtig und kein falsch. Wichtig ist nur dann, dass man sich festlegt und auch sagt, so will ich das machen, dass man davon ausreichend hat, gerade wenn man Kork hat, weil das nervt dann, wenn das dann korkig ist und dann ist keine kalt und dann dauert es wieder und so weiter.
Cool. 12 Volt. 12 Volt? 12 Volt. 12 Volt heißt der Rotwein. Ja. Was ist da, Axel? Ist das irgendwie, das ist ein tolles Cover irgendwie, ein Etikett drauf, ne?
Ja, das ist echt ein cooles Cover hier.
Handgemalt. Und 12 Volt heißt dann auch, Jahrgang 2018 heißt dann natürlich auch, 12 Volt heißt 12 Volt, heißt 12% Alkohol. Hat also weniger als der Chardonnay.
Ja, und gleich wieder Riesling, wenn du das so siehst. Gary Baseman ist der Künstler, der das gemacht hat, ein amerikanischer Künstler aus Los Angeles. Also auch wirklich ein schönes Etikett. Bevor ich probiere, Konstantin, du hast vorher was zu mallorquinischen Weinen gesagt. Meine Meinung dazu ist eine ziemlich konträre. Ich finde, Spanien macht tolle Weine zu relativ wenig Geld und Mallorca ist meistens overrated oder gar nicht so gut trinkbar. Bis zu einem gewissen Segment. Dafür kriegst du dann in anderen Regionen in Spanien aber schon richtig viel. Mallorca ist relativ klein, also weil du vorher dennoch auch gesagt hast, von der Nahe Mallorca hat so 2300 Hektar Rebfläche, das ist circa ein bisschen mehr als die Hälfte, was an der Nahe wächst, ja, in ganz Mallorca. Und ich glaube schon, dass relativ viel auch dort bleibt und auch, dass Deutschland natürlich ein wichtiger Exportmarkt ist für mallorquinische Weine, weil man eben da im Urlaub ist oder viele ein Haus dort haben und dann trinken sie natürlich auch Weine dort und kommen immer wieder auch Deutsche, einzelne Deutsche, die quasi dann einen Weinhandel aufmachen mit Weinen aus Spanien. Da habe ich jetzt schon zwei kennengelernt, die quasi dann ein oder zwei Weingüter dann hierher exportieren, weil sie das hier auch trinken möchten und dann eben gut finden. Anima Negra ist eines der bekanntesten Weingüter und dann eben dieses Catre Kilo. Und der Inhaber von Catre Kilo, der war früher bei Anima Negra. Also das schließt sich so ein bisschen der Kreis. Das ist eine relativ kleine Community an relativ hochwertigen Weinen. Was spannend ist, weiß gar nicht, ob es eben draufsteht, tut es nicht. Cayet ist die Rebsorte zu 60% in diesem Wein und das ist eine typisch mallorquinische Rebsorte. Und deswegen finde ich schon mal cool. Danke, Konstantin. Erstens hatten wir die Rebsorte da noch nicht. Woher kommt Cayet? Ich weiß es nicht. In Mallorca wird seit dem 13. Jahrhundert Wein angebaut. Und es gab eigentlich einen Hype zu Beginn der Reblaus, Anfang des 19. Jahrhunderts, weil in Frankreich quasi alles tot war und in Mallorca noch nicht. Und dann wurde also ganz viel mallorquinischer Wein auch in Frankreich getrunken. Und dann kam die Reblaus auch nach Mallorca und dann war in Mallorca auch alles hin. Man musste also dann alles neu pflanzen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und deswegen ist es toll, wenn es eben noch so autochthone Rebsorten gibt, die eigentlich sonst nirgendwo anders wachsen. Und das ist eben Cayet und das zu 60%. Bisschen Syrah, Cabernet und Merlot ist dann auch noch drin.
Was riechst du, Konstantin? Was riechst du, Axel?
Ja, gute Frage.
Jetzt muss man aber bei Rotwein, Konstantin hat was.
Kirsche.
Oder? Kirsche. Kirsche.
Finde ich sehr.
Man könnte fast von dominant sprechen.
Ja.
Oder?
100%, ja, klar. Sehr gut.
Aber recht viel, also sehr, also generell so rote Frucht, ne? Das ist ein bisschen. Da ist einiges drin, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich kann es auch immer schlecht beziffern. Also Kirsche finde ich ist wirklich dominant, aber.
Es hat ja, auch, ja,
fast ein bisschen
Kirschkompott. Kirschkompott und dieses, es ist dieses, was man bei einer Schwarzwälder Kirschtorte, was da so drin ist. Mhm. Das habe ich so ein bisschen. Also nicht dieses klassische Kirsche. Einige waren sagt, wo sagt man eigentlich Kirsche und wo sagt man, viele sagen ja Kirche. Kirche. Wo ist das? Das ist nicht bei, du bist ja auch Hamburger, insofern, das ist ja alles Hamburger. Ja,
alles südlich.
Das sind ja alle drei. So,
ja. Aber kann ist man ja auch Vanille drin, kann man das sagen?
Vanille? Ja, sag mal Vanille oder Vanille?
Hier in Hamburg sag mal Vanille, glaube ich, ne?
Vanille. Ja? Bin aber ich Knülle, nehme ich Vanille. Das heißt auch Vanille?
Das heißt auch Vanille, ja.
Heißt Vanille? Nicht Vanille?
Nee. Vanille ist eigentlich, warum soll das Vanille heißen? Da wird ja nicht mit J geschrieben.
Ja, weiß nicht.
Sag mal, Axel, hast du von jedem Wein vorher probiert? Kurze Rückfrage mal.
Was? Nee. Wieso? Nee. Komme ich dir so vor?
Aber Axel, ich hätte dir da ein Glas mitgeben sollen. Ich bin auch, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass du da mit diesem Becher hier da trinken musst. Ich meine, nee, wäre auch sein.
Das wäre mir entweder auf dem Weg kaputt gegangen oder irgendwie hier irgendwo verloren gegangen. Das bringt nichts, das wirklich.
Es bringt wahnsinnig viel. Das Thema Glas. Die meisten Anfragen tatsächlich auf
unserer. Bitte nicht. Nur denn mal keine Sendung mit Glas.
Doch, wir machen eine Sendung mit Glas.
Wir machen eine Sendung mit Glas, aber nicht heute. Wir machen mal eine Sendung, wo wir gar keinen Wein trinken, sondern nur mit den Gläsern. Aber ich habe es mal getrunken. Und was ist das für ein. Das ist ganz. Habt ihr ihn auch leicht gekühlt, alle? Ja, der muss man leicht kühlen, Michael.
Ja, das würde ich immer raten. Ein Wein, der 12 Alkohol hat, ein Rotwein, schreit quasi danach, dass man ihn etwas gekühlt trinkt, damit er richtig frisch ist, damit die Leichtigkeit noch besser rüberkommt. Ich finde, er hat so eine sehr guten Grip, ja, also am Gaumen ein Tannin, das sehr, sehr reif ist, also nichts Grünes, nichts richtig Bitteres und trotzdem hat er so eine Stringenz. Das mag ich eigentlich. Es ist schon leicht, auch wenn du es runtergeschluckt hast, merkst du, das ist jetzt nicht, legt sich nicht überall hin auf den ganzen Gaumen, sondern ist dann auch schon nicht ewig da. Aber es ist sehr balanciert.
Ja? Ich finde schon, der ist schon, oder? Wie ist bei euch, Konstantin? Ich finde, der ist schon länger da, oder?
Der ist, also dafür, dass er eigentlich so leicht ist auf der einen Seite, ist er trotzdem lange da und ein bisschen komplexer, oder? Also, es ist ein ganz gute Symbiose. Hose aus beidem, würde ich jetzt sagen.
Axel, wir können Michael jetzt überstimmen, wenn du jetzt ihm nicht überstimmst, natürlich der Experte natürlich immer. Wie schrieb neulich einer, Michael ist für mich der Dieter Bohlen bei 4 Flaschen. Das heißt, wir alle können ausgewechselt werden, aber der Dieter, also der Michael nicht.
Ja, aber das will ich unterschreiben. Den Michi können wir nicht auswechseln.
Den Axel können wir nicht. Wir können niemanden auswechseln.
Ah, danke. Aber ja. ich muss sagen, das erste Mal, also ich als nicht wenig Blicker, also dieses Grip kann ich hier auch tatsächlich nachvollziehen. Und ich irgendwie so ein bisschen lakritzig finde ich den. So
lakritzig.
Ja, lakritzig ist ja oft dann diese eingekochte Johannisbeere oder die schwarze Johannisbeere, da kommt dieser Lakritz-Geschmack her. Ich finde, er hat trotzdem, also es ist charming, es ist aber nicht zu süß, nicht zu fruchtig. Also das ist, ja, das kann man echt gut machen. Und ich stelle mir was Deftiges zu essen dazu vor oder einfach auch nur ein Stück Fleisch oder eben nicht Fleisch. Da brauchst du gar nicht so viel, weil der Wein, glaube ich, sie sehr gut einbinden kann, jedem Essen, weil der hat so, der ist nicht zu laut, aber nicht zu leise. Also der hat so eine, finde ich, der hat so einen sehr guten Zwischenweg gefunden, wo man sagen kann, das kann ich einfach auch so als kühlen, leicht gekühlten Mittagswein mir ein Glas mittags einschenken und fühle mich noch relativ klein der Birne danach.
Ist ein Rotwein, ist es ein Rotwein für Weißweintrinker?
Das weiß ich nicht, aber eher ja.
Eher ja. Weil, Konstantin, würdest du eher sagen, dass du eher, wenn du ein Riesling-Liebhaber bist, eher ein Weißweintrinker bist?
Nee, absolut abhängig von der Jahreszeit.
Okay.
Also jetzt gerade kaufe ich mir überhaupt keine Weißweine eigentlich und liebe den Rotwein irgendwie abends, aber sobald es wärmer ist, lasse ich den Rotwein stehen und trinke den Weißwein.
Was heißt jetzt für dich abends im Moment jeden Abend 1-2 Gläser mit der Verlobten?
Ein, zwei, vielleicht, nein. Ja, schon am Wochenende mal 1-2 Gläser.
Es ist nicht. Axel, wie ist es bei dir jetzt eigentlich? Bist du eigentlich jetzt auch vom Bier so allmählich auf Wein umgestiegen oder immer noch Apfelschorle vor allem?
Ja, vor allem immer noch Apfelschorle. Also ich bin, ja. Also ich kann es ja gar nicht sagen, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der große Alkoholtrinker und wenn, dann eigentlich immer noch Bier. Aber ich habe jetzt wesentlich mehr Wein im Haus als vorher. Wow. Und dadurch trinke ich jetzt absolut gesehen sehr, sehr viel Wein. Also für meine Verhältnisse sehr, sehr viel Wein. Und ich muss sagen, das ist nicht so leicht, finde ich. Wenn wir alle 2 Wochen so eine Folge machen, den Wein da in diesen 2 Wochen wegzukriegen, also wenn man 4 Flaschen im Kühlschrank hat, so, das ist schon eine Aufgabe. Also da.
Deshalb hast du heute auch nur die Gurkengläser gekriegt.
Aber Michi denkt so, what? Aber das war irgendwie neulich bei unserem letzten Live-Wein-Podcast, war es ja auch so. Die haben ja alle 4 Flaschen gekriegt und so, ja, den könnt ihr noch das Wochenende übertrinken und so. Dann müssen die ja an einem Wochenende irgendwie 4 Flaschen wegmachen. Also das ist schon eine Leistung.
Weitergeben. Aber Konstantin, du wolltest was sagen zu dem Konsum von Axel.
Genau, genau das ist ein gutes Thema. Also sobald ich trinke auch gerne mal abends nach der Arbeit mal ein Glas. Aber sobald man eine Flasche aufmacht, will man sie dann ja auch in den nächsten 1-2 Tagen dann leer machen. Da hat man also schon gleich 3 drauf folgenden Tagen Wein getrunken. Puck. Und dann denke ich mir immer so, ja, dann kann man am 4., 5. Tag mal pausieren. Und dann kommt das Wochenende, das ist auch mal schwierig, dann zu pausieren.
Ja, es ist ja immer noch eine besondere Zeit, weil wirklich man ja abends ja sowieso nirgendwo hingehen kann. Also man ist dann schon zu Hause, deswegen glaube ich, wird schon mehr getrunken, auch zu Hause, als man sonst eben zu Hause trinkt, weil man sonst halt woanders trinkt. Ja. Und ich glaube, es gibt einfach auch so Tage, an denen man ja einfach dafür nochmal empfänglicher ist, den Tag zu vergessen, indem man ein großes Glas Wein trinkt. Konstantin, mich würde mal interessieren, also zu dem Wein wollte ich noch einen Satz sagen. Ich finde schon, dass du merkst, dass er irgendwie, ich sage jetzt nicht animalisch, aber am Gaumen kommt es mir irgendwie auf jeden Fall nicht so geschliffen, nicht so, also es wirkt bäuerlicher, rustikaler und das ist diese Rebsorte und das mag ich eigentlich. Also es wirkt nicht so geschliffen und nicht so gepimpt und nicht so, auch wenn es das vielleicht ist, aber durch die Rebsorte hat es eben dieses etwas herbere, dieses etwas, ja, rustikal mag ich eigentlich als Wort. Und deswegen finde ich, hat es schon eigentlich absolut seine Berechtigung. Also es ist schon, glaube ich, dass man es wiedererkennen kann. Es ist nicht ganz so austauschbar wie jetzt der Wein davor. Ich wollte von Konstantin wissen, weil er sagt, er hört den Podcast von Anfang an. Hast du das Gefühl, dass du mehr über Wein weißt als davor? Gab es irgendeine Folge, die du besonders gut fandest und kommt er dir manchmal zu lang vor?
Also, genau, erste Frage auf jeden Fall, weiß ich viel mehr, deutlich mehr. Wie ihr auch schon oft gesagt habt, ich kaufe jetzt auch deutlich teureren Wein. Ich liebe es auch, mich selber zu verarschen. Haben wir letztens dann einen Wein-Discount gekauft und den gegen einen anderen Wein dann probiert und auch direkt rausgeschmeckt, welcher der sehr günstige Wein ist. Also ich glaube schon, dass man wirklich sich damit entwickelt und auch seinen Geschmack trainiert. Und ich gehe jetzt auch gerne in eine Weinhandlung, habe ich auch vorher gemacht, ich mag es gerne, so ein bisschen zu zelebrieren, aber jetzt umso mehr und würde jetzt nicht mehr unbedingt im Supermarkt kaufen. Also ja, unterm Strich viel gelernt und das Portemonnaie wird dadurch auch dünner, danke dafür. Man kauft auf jeden Fall teureren Wein.
Ja,
schon mal eine Mission. Genau, die zweite Frage war?
Lieblingsfolge.
Wow. Gute Frage. Keine.
Ist halt blöd, wenn man nur eine gehört hat.
Ja, jetzt.
Jetzt ist leider raus.
Entlarvt.
Ich fand die super mit Boris Becker. Was?
Die war großartig. Und Olli Kahn, der war auch. Gibt keine Lieblingsfolge. Im Gegenteil, ich fand die alle interessant. Ich finde es mal interessant, dass mal die Winzer da, es waren viele Winzer natürlich auch dabei, die dann auch über ihr Weingut, über ihr Wein sprechen und das halt natürlich super authentisch rüberbringen können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite so, Günther Jauch ist auch ein Winzer, hat auch ein Weingut, nochmal eine ganz andere Person, den kennt man, also assoziiert man mit anderen Sachen. Fand ich auch interessant, genauso wie sag nochmal den Namen bitte von dem Master Sommelier.
Henrik Thoma.
Ja, genau. Fand ich auch sehr interessant, als er darüber gesprochen hat, genauso wie, unterm Strich, ich fand alle interessant und ich fand das auch einen sehr guten Mix an Gästen. So.
Cool. Und zu lang?
Habt ihr eine
Lieblingsfolge? Lieblingsfolge, Michael, deine Lieblingsfolge.
Ich habe das geliebt mit Lalelu letzte Folge. Ich fand, das war so kurzweilig und die waren so toll. Und das mochte ich schon richtig gerne. Und ansonsten gibt es also... Ich höre mir die Folgen tatsächlich nicht an im Nachgang. Aber es gibt schon so... Also nach den Lalelus war ich so euphorisch, als ich da rausging. Also da war ich so, oh, das war so toll. Also das ist einfach mal eine Zeit, einen ganzen anderen Quark da vergessen. Und das wünsche ich mir natürlich, dass uns das auch gelingt. Aber es gibt natürlich ganz viele Winzer, die ich so gut kenne seit so vielen Jahren. Und könnte ich gar nicht sagen. Also ich mag die Folgen einfach, wo irgendwann Lars sagt, sag mal, wir sind schon 90 Minuten drauf, wir müssen jetzt aufhören. Das sind eigentlich die besten, wo die Zeit verfliegt.
Axel?
Ich habe vor zwei Tagen mal drüber nachgedacht und da kam mir diese Champagner-Folge in den Sinn.
Da warst du doch auch begeistert, da warst du sehr begeistert, das stimmt.
Ja, weil ich Champagner überhaupt nicht mag, also und da mochte ich das total gern. Und das war irgendwie, das hat mir so richtig was gezeigt. Irgendwie.
Also das war wisst ihr, was meine Lieblingsfolge ist? Die müsst ihr euch wirklich mal angucken. Die allererste Folge. Man kann es nicht glauben, auch wie Michael da aussieht. Ist auch sehr. Das ist einfach ein anderer Mensch. Das ist wirklich ein anderer Mensch. Und die erste Folge, wie wir da so unbeholfen zu dritt da sitzen und irgendwie so. Das ist irgendwie absurd, wenn man sich ein Jahr später anguckt. Das ist irgendwie, ja. Aber wir müssen auf die Leute. Wir müssen. Da habe ich ja noch Musik gemacht. Da haben wir die ersten. Also, es ist ja so ein bisschen für mich, läuft dieses ganze Podcast ja so mittelgut, weil am Anfang haben sie gesagt, wann hört der Heider auf zu sprechen, zu spielen, Musik zu spielen. Dann kam der Rede zu viel. Wahrscheinlich bin ich der Erste, der rausgeht und macht dann einen eigenen Podcast, nur mit Riesling. Mit Konstantin und ich, einen Riesling-Podcast. Wollen wir bevor wir den vierten Wein trinken, Michael, Katrin Schriebel hat uns ganz lieb geschrieben. Wir kriegen jetzt im Moment so viele Fragen, dass ich mir überlegt habe, wir nehmen jetzt immer mal, wenn wir mal Fragen haben, einzelne raus, weil das kriegt man alles gar nicht unter. Katrin Schriebel hat aber zwei Fragen und vielleicht kannst du die kurz beantworten, Michael, weil wir ja im Rhythmus bleiben wollen. Eine Frage hochinteressant, wie unterscheiden sich Trauben, die man im Supermarkt kauft, also die Esstrauben, sage ich jetzt mal, von Weintrauben?
Sehr gute Frage. Konstantin?
Weißt du das?
Ich war ja gerade in der Toskana, hatte auch einige Trauben gesehen. Allerdings auch nur gesehen, nichts nicht großartig thematisiert, aber die sind deutlich kleiner, also sehr rund, wobei die Esstrauben viel größer sind. Ich glaube, dadurch auch viel mehr Fruchtfleisch. Ich glaube, die kleineren Trauben haben fast sogar eine dickere Schale. Dadurch geben sie auch, einfach mal eine Theorie, auch die teilweise Geschmack ab, Tannine, weiß ich nicht. Aber sind auf jeden Fall klein und rund. Also man sieht ja so ein Strauch. Da sind ja, weiß nicht, sehr, sehr viele kleine Trauben dran. Aber da
Rebstock würde der Fachausdruck sein für den Strauch. Also generell ist es ja so, gute Frage. Beides, also es gibt Weintrauben. Alle heißen Weintrauben und man unterscheidet dann zwischen Tafeltrauben, das sind die, die man im Supermarkt isst, und eben Keltertrauben, das heißt, die man keltert, die man quasi zu Wein verarbeitet. Und die sind, und das ist völlig richtig, tatsächlich meistens gar nicht so genussvoll für den Normalen, wie man das gewohnt ist. Habe ich ja schon mal erzählt, wenn du in der Champagne stehst, einen Tag vor der Ernte und eine Traube probierst und voller Vorfreude, spuckst du die aus, weil du das gar nicht fassen kannst, wie viel Säure das hat und wie viel Gerbstoff und wie bitter. Das heißt, dickere Traubenhaut, weniger Fruchtfleisch, nicht so viel Süße, viel mehr Kerne. Man züchtet ja heutzutage fast komplett kernlos am liebsten. Ja, viel kleiner, das heißt nicht ganz so viel Fruchtfleisch. Und eben diese Kerne sind auch in der Weinentstehung sehr, sehr wichtig und eben auch die Traubenhaut. Und von daher gibt es da schon, ist es ganz, also im Kern war das mal das Gleiche, aber es gab dann unterschiedliche Züchtungen, wie dann eben Wein entstanden ist und wie man sie so zum normalen Essen dann auch zum griechischen Joghurt zum Beispiel zum Frühstück konsumiert.
Zweite Frage. Sie sagt, gibt es wirklich nur vier Weinstile? Nämlich, fragt Katrin Schriebel, nämlich leicht und frisch, fruchtig und fein, samtig und üppig, kraftvoll und würzig. Ich weiß gar nicht, sie hat dahinter geschrieben, Schott Zwiesel, das heißt offensichtlich, Sind das die Gläser dazu, ne? Also es ist,
was ist ja, das? Also genau, das war die Frage, dass sie gesagt hat, brauche ich wirklich nur, ich glaube, aber eigentlich sind es 5 Gläser, aber sie hat diese 4 Begriffe aufgeschrieben, brauche ich wirklich nur fünf Gläser, um alle Weintypen reinzubringen. Und das finde ich eben wahnsinnig schwierig, das darauf zu, sag jetzt nochmal die ersten 2 Begriffe.
Leicht und frisch, fruchtig und fein.
Okay, der Riesling, was war der von den beiden? War der leicht und frisch oder war der fruchtig und fein?
Ja, der weder noch. Der
leicht und fruchtig.
Der war zitronig. Ja, oder leicht und fein. Ja, also deswegen, also das heißt, ich müsste an der Flasche erkennen von außen, was da kommt, um zu wissen, welches Glas ich eindecke. Finde ich wahnsinnig schwierig. Also natürlich, die Gläserindustrie muss sich immer was überlegen, weil wenn man jetzt nicht so tollpatschig ist wie ich manchmal, braucht man also nicht permanent neue Gläser, um quasi das alles neu aufzuführen. Konstantin, perfekte Frage an dich. Wie viele verschiedene Weinsorten Gläser hast du denn? Oder wie viel von einer Sorte Gläser habt ihr überhaupt in eurem Haushalt?
Wir haben 3 Sorten. Aus dem Grund, dass ich gerade erst nach Düsseldorf gezogen bin aus einer WG, entsprechend und mein vorheriger Mitbewohner alle kaputt gemacht hat, also 3 von 6 kaputt gemacht hat. Das waren aber ganz einfache und also 3 haben wir noch mitgenommen. Haben wir gesagt, 3 sind zu wenig, also müssen wir jetzt mal ein paar nachkaufen. Und dann habe ich jetzt zu Weihnachten der ganzen Familie mal ein schönes Glas gekauft, womit man halt das mal, womit man den Wein mal genießen kann. Eigentlich vielmehr ein Selbstgeschenk, fast ein bisschen egoistisch. Aber aus dem trinke ich auch gerade. Deswegen 3 Gläser, also 3 Arten, aber insgesamt eigentlich nur 9 Gläser.
Das gleiche wie Lars, glaube ich, oder?
Wir haben so ähnliche, ne? Irgendwie so.
Könnte auch das gleiche
was
sein.
Was hat das gekostet, Konstantin, das Glas?
Das Glas hat 30 Euro gekostet.
Das Glas hat 30 Euro, weißt du was? Dieses Glas, ne? Hat auch 30 Euro gekostet. Aber im 6er-Pack. Zeig mal, halt mal deinen
Ton. Und schmeckt nicht anders, ne? Also,
aber das ist ja irre, da wird damit, Michael, wird damit Glas Schindluder betrieben.
Nein, nein, nein. Oh, das ist jetzt, wie du hast gesagt, wir wollen nicht über Glas sprechen.
Wir machen eine eigene Glasfolge.
Es ist wirklich komplex und es ist wirklich eigentlich fantastisch. Und ich wette, dass euch und auch Axel, ihr würdet, wie Schuppen von den Augen würdet euch das fallen und ihr würdet danach ganz anders zum Thema Glas stehen. Ihr würdet euch ganz anders damit beschäftigen, wirklich. Und deswegen müsst ihr das unbedingt machen.
Wir haben doch gute Gläser. Wir haben doch gute. Ja.
Das ist das Thema. Ich glaube, da fällt mir nichts wie Schuppen von den Augen, ehrlich gesagt.
Mit dem Glas. Mit dem Glas. Das
kein Wunder, dass von niedrigem Niveau. Kommt von niedrigem Niveau.
Dass dir das mal nicht schmeckt. Bulgari. Was? Ja, Konstantin, Entschuldigung.
Ja, also einmal abschließend dazu. Ich würde nicht sagen, dass das anders schmeckt, aber man zelebriert das ja ganz anders dann darin. Und
ich finde, das fand anders, ich halt. Schlechte Gläser ist dramatisch. Ist wirklich, ja. Wenn du bei älteren Leuten auf eingeladen bist, die noch diese ganz dicken Kristallgläser haben und dann ganz stolz sind auf ihre Weingläser. Und das schmeckt der Wein, du kannst den Riesling von vorhin da einschenken in so ein dickes Glas und der schmeckt einfach nicht. Er schmeckt einfach nicht.
Mhm. Das finde ich auch.
Das wird ganz fürchterlich.
Nee, das wird dramatischer, je teurer der Wein ist, umso größer ist dann die Diskrepanz, ehrlicherweise. Aber gut, wir behandeln das.
Es ist sehr komplexe Frage. Was kostet der Mallorquina? Was kostet der Mallorquina? Haben wir ganz vergessen zu sagen. Oder haben wir es gesagt?
17,90.
Oh, okay.
Schlecht. Und der war ja relativ dünn von der Farbe her. Ne? Wenn ich den jetzt vergleiche mit dem hier, den finde ich irgendwie ein bisschen.
Das ist die Cayet-Traube, die in Mallorca wächst. Die ist eigentlich relativ hell. Obwohl Cayet eigentlich quasi im mallorquinischen Slang schwarz heißt. Aber das ist die Traube an sich. Aber der Saft, der da rauskommt, ist ziemlich hell. Sehr, sehr gut analysiert, Axel. Wow. Der ist deutlich dunkler.
Aber ja. kann man das sagen, dass das junge Rotweine irgendwie eher, keine Ahnung, sind die eher dunkler oder eher heller?
Nein.
Oder?
Das hängt vor allem natürlich ab von der Traubendicke, weil der Saft ist ja immer weiß und von der, wie lange du das, von der Maischestandzeit, wie lange du den Kontakt der Traubenhaut mit dem Saft eben hast. Und da wird das eben, aber es gibt gewisse Rebsorten, wie zum Beispiel Nebbiolo, ja, weil wir jetzt gerade in Italien sind, die ziemlich hell sind, ja, sind aber Weine, die durchaus, also Barbaresco, Barolos, die durchaus eigentlich sehr, sehr kräftige Weine sind. Und da behelfen sich durchaus schon Winzer, dass sie einen Teil, sage ich mal, Merlot als Beispiel, sehr, sehr dunkler Saft, da auch reinpacken, einfach um die Farbe runterzukriegen, weil sehr viele Menschen damit irgendwas assoziieren, was dann nicht so ist. Ne? Und deswegen viele sagen, ein Rotwein muss für mich dunkel sein. Deswegen sagen viele auch, deutscher Spätburgunder schmeckt nicht, weil er ist so hell. Und dann gibt es vielleicht auch deutsche Winzer, die so ein bisschen was anderes, ein Dornfelder, Dunkelfelder da noch reinmachen, um einfach die Farbe, um die Kritikerfraktion schon mal auszusortieren.
Ich will dich nicht unterbrechen, diese Vorlesung, aber wie geil ist der Wein, oder Konstantin?
Den auch großartig.
Oder?
Ich mag ihn sehr gerne.
Also geil kann man vielleicht gar nicht sagen, aber ich dachte, wow, Bolgeri, der heißt ja nicht Bulgari. Er heißt ja nicht Bolgeri, ne? Er heißt ja nicht Bulgari, sondern Bolgeri, aber wow.
Also das Bolgeri hat das
Warum ist bei dir alles halb leer, Michael? Kannst du uns das mal kurz erklären? Jede Flasche, die du hochhältst, ist schon halb leer. Weil, kein Wunder, dass dir die Folgen so gut gefallen.
Axel hat was in sein Gurkenglas bekommen. Genau, das ist der Grund. Und wir haben den Wein auch vorher aufgemacht schon und einmal dekantiert, ein bisschen Luft lassen. Konstantin hat gestern schon aufgemacht, die Flasche. Ein Wein, der einfach ein bisschen auch Luft braucht. Auch das ist schon sehr, sehr ordentliche Qualität. Bolgeri hat es eben super geschafft, sich ein bisschen abzukapseln von der Toskana, obwohl es geografisch auch noch zu Toskana geht, aber das einzelne Gebiet rausgeht. Und Bolgeri hat dann so eine Vereinigung quasi, wo so ziemlich jeder, 95% der Winzer sind, da in diesem Konsortium Bolgeri, die sich gemeinsam der Qualität verschreiben. Und dadurch hat dieses kleine Bolgeri es schon geschafft, relativ viel Geld verlangen zu können für schon in der Basis. Also das ist, glaube ich, der einfachste Wein des Weinguts und kostet 20 Euro. Der Superiore kostet dreimal so viel schon und eben die Top-Sachen kosten dann auch eben gern schon mal über 100. Sassicaia über an die 300, 16 zum Beispiel. Und das ist eine tolle Geschichte eigentlich, wie die das hingekriegt haben und deswegen freue ich mich und bin sehr gespannt und freue mich, wenn ihr das schon so abfeiert vorher. Was riecht ihr denn?
Ist das dieser super, super?
Super Tusken, ja genau. Also das ist die Region halt für diese Super Tuskens, für diese aus der Toskana kommenden Superweine.
Ja, lass mal Konstantin fragen, weil Konstantin hätte vorhin so gut gerochen. Was riechst du, Konstantin?
Witzigerweise, ich habe ja schon vor ungefähr jetzt fast 5 Minuten eingeschenkt und immer mal wieder gerochen. Der hat sich, finde ich, obwohl, kann das sein, dass der, obwohl ich den dekantiert habe, der jetzt trotzdem im Glas noch in 5 Minuten sich so verändert hat, weil ich fand, am Anfang war der irgendwie deutlich fruchtiger und jetzt so fast ein bisschen, weiß ich nicht, naja, herber, weiß ich nicht. Schwierig, kann ich jetzt irgendwie nicht beschreiben, aber am Anfang fand ich auch wieder so kirsche Pflaume. Und jetzt am Ende, also nach 5 Minuten, hat er wieder anders gerochen. Und ich finde, es schmeckt halt so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen nach Schokolade, kann das sein?
Kann alles sein, wenn du das schmeckst, ist das schon so.
Das ist so, weißt du, dann,
oh, Konstantin, das heißt, das stimmt alles nicht. Das heißt,
gar
nicht. Ja. Sekundieren musst.
So, ja. Gut, ich übe mal.
Ich weiß, wovon ich spreche.
ich esse gerne zu Rotwein manchmal so ein bisschen feinere Schokolade. Also so fies dunkel. So 80%.
Sonst keiner mag.
Genau, aber dazu mag ich das ja gerne. Und das hat mich irgendwie gerade so ein bisschen daran erinnert.
Mhm. Also, je höher der Schokoladenanteil, umso weniger süß ist das ja eigentlich auch mit der Schokolade. Deswegen kann man das schon machen. Es passt auch super zu Portwein. Ich finde, dass der Wein so eine, am Gaumen eigentlich sowas, also er belegt den Gaumen schon sehr, die Zunge auch, also sowas Ledriges, Herbes, sowas Maskulines auch hat. Na, nicht hart, aber doch sehr, sehr markant. Also der Wein ist doch ziemlich eckig, finde ich, am Gaumen. Du hast in der Nase eher, dass es fast ein bisschen süßer riecht. Ja, vielleicht ist es auch Kirsch, das Bärige, ein bisschen dieses Pflaumen, wie so ein Pflaumenkuchen, so eine Süße. Aber am Gaumen ist es dann eben sehr trocken und sehr, sehr, das ist jetzt sehr einnehmend. Ich finde, das ist sehr lang. Das setzt sich überall hin. Das wärmt von innen. Das ist schon Wumms, ne?
Habt ihr ja, Sojasauce, also im Geruch jetzt?
Habe ich mir auch gedacht. Ja, sowas Salziges. Oh. Ja, das geht in diese Umami-Richtung. Sojasauce habe ich mir 100% auch gerade gedacht, tatsächlich.
Ja? Hey. Sehr gut. Und ich finde, dass.
Hast du Dicker gesagt, Axel? Nee, ne?
Hey.
Hey, Digga?
Ja, habe ich Digga gesagt oder was? Also, wenn das meine Zunge ist, weißt du, dann ist da und da irgendwie
der Wein. Also für die Audiohörer nochmal an der Seite der Zunge. An der Seite, ja.
Ja, das habe ich, ja, hab ich auch.
Ja, habt ihr auch?
Also an der Seite und hinten mittig.
Ja, okay. Und warum ist das so? Also haben wir hier
hinten mittig sitzt auf jeden Fall Umami. Hinten mittig sitzt eben Umami, was man erst, was noch gar nicht so lange her ist, dass man diesen eigenen Geschmack dann definiert hat. Und das ist, das ist schon spektakulär. Das finde ich auch sehr gut. Also jetzt, wo du sagst, finde ich jetzt noch immer extremer. Das geht euch ja auch so, wenn einer was sagt dazu, dass man dann sagt, Mist, jetzt ist es komplett kaputt, weil ich nur noch das schmecke oder rieche. Und genau das habe ich jetzt auch, ja. Mhm.
Aber Leute, das wären ja, muss man sagen, jetzt, wenn der Chardonnay nicht wäre, wären das die perfekten 4 Flaschen fast, ehrlich gesagt. Also Konstantin, ich würde sagen, dass du vielleicht jetzt, ja, wen tauschen wir aus? Wahrscheinlich mich am ehesten. dass es dann einfach eine neue Runde gibt. Oder Michael?
Dann würden wir den Altersdurchschnitt ja jetzt ja dramatisch nach unten bringen, wenn wir diesen Wechsel jetzt tun.
War dir eigentlich klar, Konstantin, dass Michael der Jüngste in der Runde ist?
Irgendwie war die Verbindung gerade ganz schlecht.
Also, ich muss ja auf die Zeit, ich bin in der Zeit, Aufpasser. Wir kommen mal zu einem gar nicht so einfachen Ende vielleicht und fragen uns mal, Lieblingswein heute, schwierige Entscheidung. Konstantin, du bist ja derjenige, der sie ausgesucht hat. Erstmal vielen Dank dafür. Das ist also eine großartige Auswahl, fand ich.
Ja, finde ich auch.
Oder?
Auf jeden Fall.
Wow, also top. Gibt es für dich jetzt so ein, wenn du jetzt gleich mit deiner Verlobten heute Abend den Abend ausklingen lässt, was
sehen wollen?
Ja, die muss noch kommen. Die muss noch kommen.
Axel, ich höre sie nebenan hier noch ein bisschen sprechen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie.
Guckt sie immer mit oder ist das so ein Männer-Podcast, den wir hier machen? Das ist ja auch die Frage. Guckt sie oder hört ihr das zusammen auch manchmal?
Das Interessante ist, sie kann extrem gut abschalten, wenn ich meine Podcasts anmache. Dann macht sie irgendwas anderes. Okay. Also selten, ehrlich gesagt.
Michael, wie ist es mit deiner Frau? Hört und guckt deine Frau manchmal den Podcast?
Noch nie. Noch nie. Und es nervt mich total.
Weil ich sag, meine auch du, nicht.
Ja, genau. Ich sage, die ganze Welt hört diesen Podcast und du ja. nicht. Meine eigene Frau sagt, ich habe deine Stimme jeden Tag, sage ich, wunderbar. Aber was zum Beispiel mein Freund Sven, der hört den Podcast auch immer und der sagt, eigentlich, seine Frau ist richtig genervt, weil er schon ziemlich viel Geld jetzt ausgibt. Und wenn die irgendwo mal hingehen in einen Supermarkt oder so mit einer etwas größeren Weinauswahl, dann steht er da eine halbe Stunde davor und guckt alles durch und nimmt sein Handy und schaut, ob er irgendeine Weine erkennt. Er kennt natürlich dann schon viele Namen, die wir auch schon mal bei uns gehabt haben. Und dann macht sie immer ein Beat von ihm und schickt mir das dann so quasi, toll, toller Podcast von euch, wo ich denke so, ja, ich glaube schon, dass, ich weiß, dass uns viele Frauen hören, aber uns schreiben auch viele
Schreiben Frauen. Ja fast ausschließlich Frauen, ehrlich gesagt, schreiben ja kaum Männer.
Ja, das stimmt, ja, aber weil Männer einfach, glaube ich, viel fauler sind.
Axel, wie ist es mit dir, mit deiner sag mal, fast Verlobten, hattet ihr schon mal gehört oder gesehen?
Tatsächlich Verlobten.
Das wusste ich nicht. Hä? Ja. Axel!
Ja.
Ihr heiratet!
Ja, das, wir sind so Theoretiker, aber wir haben uns verlobt.
Wow! Herzlichen Glückwunsch!
Herzlichen Glückwunsch!
Danke, danke. Wow. Danke.
Wann das denn?
Wann das denn?
Silvester. Aber nicht dieses, sondern das davor.
Konstantin, wie ist es bei. Ich muss mal wissen. Nee, Axel, erzähl du erstmal bitte, guck, deine Verlobte, guckt die, hört die den Podcast?
Nee, tut sie nicht.
Aber Frauen, dann, unsere Frauen.
Also zufällig, ich meine, ich schneide den ja immer so, dann kriegt sie schon mit. Oder wenn wir jetzt so einen Podcast haben, dann ist das ja im Homeoffice. Also jetzt bin ich ja nicht im Homeoffice, aber wenn ich dann da wäre, dann sitzt sie eben direkt neben mir an ihrem Schreibtisch und hört den schon nochmal mit. Aber so von sich aus, glaube ich nicht. Würde mich auch wundern, ehrlich gesagt. Also sie hat
eigentlich
so viel zu tun.
Ja. Dafür, weißt du, das ist ja immer so toll, wenn, also bei meiner Frau ist es dann so, dass sie ganz oft von ihren Freundinnen angesprochen wird und dann sagt sie, du hörst nicht im Ernst diesen Podcast. Und dann sagt die, eine sehr gute Freundin, sagt die, doch, jede Folge, das kann doch wohl nicht wahr sein und so. Finde ich auch ganz gut. Konstantin, Axel hat den Termin für die Hochzeit noch nicht ganz eingekreist.
So Corona-mäßig, es ist Corona zum Opfer gefallen, so ein bisschen.
Echt? Ja. Wie ist es bei euch? Habt ihr schon einen Termin für die Hochzeit?
Nee, wir gehen das ganz entspannt an. Also 2021 auf keinen Fall. Es wird irgendwann Herbst 2022 haben wir uns jetzt gesetzt, so mit den ersten Locations mal gesprochen. Südsteiermark ist sogar vielleicht im Gespräch. Und da waren wir nämlich mal, haben wir uns ein bisschen verliebt, ist wunderschön da. Und weintechnisch natürlich auch großartig.
Sehr gut.
Ja, aber noch keine Ahnung.
Michael hat auf jeden Fall Zeit. Bis dahin ist vielleicht auch Corona vielleicht vorbei, man weiß es nicht. Also Lieblingsweine heute. Wir fangen mit Konstantin mal ganz zum Schluss an, weil der Gast ist, und fangen wir mit dem Experten an. Axel, Michael, was war dein Lieblingswein? Das ist nice. Kleiner Spaß. Oh, gibt schon wieder Zuschriften gleich. Hör auf. Immer. Weißt du was, man darf sich ja nicht über Michael lustig machen. Am besten ist, wenn Michael ganz viel Wort kommt. Also Michael, was war dein Lieblingswein?
Ich teile nur die Kommentare, die wir bekommen. Ja. Und dann sagen Leute eben, dass du manchmal ins Wort fällst, gerade wenn es spannend wird. Und das natürlich ist ja der einzige Kritikpunkt.
Doch, sonst gar nicht. Sind
alle begeistert. Sonst
sind alle begeistert. Aber ich habe es heute versucht, aber ich bin natürlich auch mit der Zeit, habe ich so viel Wein, dass ich dann gar nicht mehr merke, was ich sage.
Ja, ist doch in Ordnung. Aber es war doch super. War doch sehr harmonisch, oder Konstantin? War doch harmonisch.
Absolut. Aber wenn ich auf die Zeit zu sprechen komme, aber das war ja eigentlich die Frage vorhin, bevor Lars mich unterbrochen hat. aber ich finde absolut, das ist ein Podcast, den man freiwillig hört. Und ich freue mich sogar, wenn ich zu Hause ankomme und der ist noch nicht fertig, dann kann ich ihn morgen weiterhören. So. Also,
oh Gott, sag das nicht. Sag das nicht.
Naja, aber also, ich habe mich gefragt.
Jetzt vorhin, ja.
Also,
gut, danke. Ja, so, danke, Konstantin.
Ihr müsst ja keine 2 Stunden voll machen, aber ich finde es auch, also ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn es über 60 Minuten hinausgeht.
Aber weißt du, was mal cool wäre, Michael, ganz ehrlich, wir machen mal die 4 Flaschen Podcast-Nacht. Jetzt ernsthaft. Wir fangen an um 0 Uhr und machen bis 6 Uhr oder nee, wir fangen an um
ist verboten.
Um 7 Uhr und machen bis 1 Uhr mit verschiedenen Gästen, die zu verschiedenen Zeiten kommen. Jetzt mal ehrlich.
Und wer sich noch erinnert, war nicht dabei.
Michael, Dein Lieblingswein heute? Schwer.
Ist schwer. Der Riesling hat mich doch ziemlich angemacht. Ich finde das so für 15, 16 Euro ist das schon echt ziemlich, ziemlich cool. Wenn ich jetzt die zwei Rotweine hernehme, muss ich sagen, würde ich auch eher zu Toskana greifen, weil das preislich jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied. Ich mochte den Quattrochilo schon, aber ich würde dann auch eher zu dem Bolgheri teilen. Aber wenn ich mir nur eine Flasche mitnehmen würde, wäre es der Riesling heute.
Axel.
Ja, also ich kann genau das wiederholen, was der Michi gesagt hat. Aber ich lasse es einfach und schließe mich dem einfach an.
Konstantin.
Das ist ja jetzt fast unangenehm, weil genau das würde ich auch wiederholen wollen. Der Riesling, den fand ich wirklich super. Der hat mich auch überrascht. Fand ich ja sehr, sehr gut. Jetzt habe ich das Wort lecker gerade umgangen.
Sag's ruhig, ich ermuntere dich dazu.
den Bolgheri, den fand ich auch. Also ich mag eher etwas komplexere Rotweine. Deswegen finde ich Bolgheri auch besser. Aber genau, also unterm Strich hat mich der Riesling am meisten geflasht. Also ich glaube, aktuell finde ich den Riesling, also würde ich den Riesling, für den Riesling tippen.
Bei mir war es der Chardonnay. Und
du lügst.
Ja, ist ja klar. Der Riesling. Und jetzt ist natürlich die große Frage, diese ganzen Weine, gibt es die überhaupt irgendwo zu kaufen?
Also erstmal, ich werde hier echt verarscht hier. Also erstmal freue ich mich und ihr sollt jeden Weinhändler dieser Welt unterstützen, wenn ihr diese Weine dort kaufen könnt, wenn wir da alle aufgemacht haben. Aber was wirklich jetzt Neues ist, dass wir einen Partner haben, der das eben für uns zusammenpackt und ihr diese vier Weine genauso nachempfinden könnt, wie wir das jetzt gemacht haben. Und das ist eben neu. Und auch in Zukunft soll es ja auch so sein, dass man die Weine schon bestellen kann und die dann schon hat, wenn dieser Podcast anfängt. Weil auch viele schreiben, immer wenn ich den Podcast höre, nun Konstantin hört auf dem Weg, beim Commuten quasi, aber viele sagen immer, ich höre, habe ich so das Gefühl, ich kriege auch Durst. Ich möchte so eine Flasche aufmachen. Und in meiner Wunschvorstellung wäre es dann so, dass man sagt, ich höre den Podcast so lange, bis der Riesling heute dann fertig bearbeitet ist und trinkt den Riesling den restlichen Abend. Und dann höre ich in zwei Tagen mir den Chardonnay an und mache dann die Flasche Chardonnay dazu auf. Und so habe ich dann zwei Wochen Zeit quasi, mich durch die vier Weine zu trinken. Und die gibt es eben quasi, und das ist auch ganz cool, günstiger als wenn man sie einzeln kaufen würde und dann auch noch versandkostenfrei. In dem Fall kostet dieses Paket bei Silkes Weinkeller 54,90 Euro versandkostenfrei für diese vier Weine. Und wenn Sie dann sagen, ich will aber nur drei trinken und habe aber einen Nachbar, der ganz nett ist, dann können Sie einen aussuchen, der Weine, den Sie einfach mal rüberwachsen lassen. Und ansonsten ja, kann man das probieren und nachempfinden. Und ich glaube, ich bin eigentlich fast sicher, auch wenn wir den vorher schon aufgemacht haben, Konstantin, dass der Bolgheri morgen noch mal besser schmecken wird. Das ist ein Wein, der sich sehr entwickelt. Der Riesling übrigens auch gerade.
Warte mal ganz kurz, die Werbung ist vorbei.
Achso, ja.
Ey, stopp. Michael, ja. haben diese Weinpakete, haben die Namen? Stopp.
Das Paket heißt Konstantin. Ich weiß, wahnsinnig kreativ, aber.
So. Also der Bolgheri schmeckt morgen nochmal anders. Das ist ja nur mal die große Frage, die Axel und ich haben. Diese vier Weine. Kannst du sagen, wie lange kann man die guten Gewissens trinken, ohne dass man sagt, oh, das ist nichts mehr? Jetzt, wo sie alle auf sind?
Also ja, das ist immer erstmal im Kühlschrank lagern natürlich, wo es dunkel ist, das ist wichtig. Der Schraubverschluss, das wisst ihr, ich sag's trotzdem noch einmal, durch den Verschluss des Schraubverschlusses kommt noch viel weniger Austausch mit außen statt. Es findet minimal eben statt, vor allem reift er innen drin quasi in der geschlossenen Einheit. Das heißt, dass die Weine noch viel verschlossener sind. Das heißt, Basisweine werden so abgefüllt, aufmachen und wegtrinken. Aber wenn etwas größere Weine im Schraubverschluss sind, dann haben die einfach nochmal ein deutlich längeres Potenzial der Lagerung. Und den Wein, also den Riesling und den Bolgheri kannst du easy drei Tage später noch trinken, vielleicht vier, vielleicht fünf, wirklich hundertprozentig. Kommt aber immer darauf an, wie viel ist dann schon draußen. Ne? Also wenn du hier oben bist, noch kein Problem. Wenn du hier unten bist, schon sehr viel Oberfläche, geht das eben schneller mit der Reife. Okay. Hier noch markanter, weil die Flasche ja sehr langsam sich verjüngt nach oben hin. Ich weiß aber nicht, ob er dann zwingend immer besser wird. Also ich glaube, so ein, zwei Tage wird er besser. Danach, irgendwann ist es auch nicht mehr so toll dann. Ne? Also das ist aber ein schönes Experiment, das mal auszuprobieren. Aber es ist nicht objektiv, weil du bist, wenn du den morgen ein Glas trinkst, bist du morgen anders drauf als heute. Und wenn du übermorgen, ist nochmal anders, wenn das Wetter anders ist, du hattest einen anderen Tag. Und deswegen kann man das nicht eins zu eins erklären, weil deine persönliche Form und dein persönliches Gefühl des Geschmacks ist eben jeden Tag und jeden Moment eigentlich anders. Und von daher, wenn du jetzt nach dem Rotwein wieder den Riesling trinkst, schmeckt er ganz anders, wie er zu Beginn geschmeckt
hat. Das mache ich.
Und unser ganzer Gaumen durch die Geschmackspapillen komplett verändert ist. Ja.
Cool.
Aber ich mach's auch.
Konstantin, vielen, vielen Dank. Das war eine tolle Auswahl. Es hat großen Spaß gemacht.
Ja, auch. Vielen Dank.
Ja, Grüße an die Gemahlin, an die künftige Gemahlin. Und sag mal, Jungs, was ist mit uns los? Clubhouse ruft. Wir sind alle bei Clubhouse jetzt, wir sind dabei. Und wir wollen auch mal bei Clubhouse uns zeigen, mit die vier Flaschen. Wollen wir das mal machen? Was machen wir denn?
Konstantin, kennst du Clubhouse?
Klar, ja.
Ja, man hört, man gibt irgendwie, ja, so ging es mir auch. Ich bin danach, so ging es mir auch. Erstmal, ich kriege irgendeine Einladung und gebe sofort meine ganzen Kontakte frei, was soll's. aber das ist ja auch wirklich, es ist der heiße Scheiß gerade. Wir müssen dahin bei Clubhouse. Was machen wir denn da, Michael? Trinken wir die Weine einfach nochmal und erzählen das Gleiche? Nee.
Ich weiß nicht, ob ich noch was geschafft habe, das gleich zu erzählen. Keine Ahnung, ich weiß, dass wir das nächste Mal Cornelia Poletto zu Gast haben.
Das stimmt.
Wir hatten noch nie eine Köchin da und das freut mich auch, das geschmacksmäßig dann zusammen auszuarbeiten. Also, und die
machen wir vorher was bei Clubhouse oder nicht? Um es abzuschließen nur, ja. Wir gucken mal,
ja. Genau, keine
Ahnung. Cornelia Poletto nächste Mal, also in 2 Wochen Cornelia Poletto. Wow. Vielen Dank, ihr Lieben. Aufs Leben. Wir stoßen nochmal an und machen nochmal ein Foto.
Guck mal, hast du dir getan, Konstantin?
Nee. Konstantin, ja. Konstantin, was machst du beruflich? Du kommst wahrscheinlich aus dem. Du bist Fernsehmoderator oder so, kann das sein?
nee. Das bin ich. Wär interessant. Nein, ich bin im Einkauf für ein Discount.
Für Silkes Weinkeller. Oh. Für einen Discounter. Das heißt, wir können gleich, vielleicht ist es auch der auch mal Partner von 4 Flaschen werden könnte.
Oder? Bin ich raus. Vielleicht, ja. Ich kann mal die Kontaktdaten weiterleiten.
Cool. Also ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Sag uns bitte Bescheid. Bei eurer Hochzeit, da muss es irgendwie muss da 4 Flaschen auftreten, oder? Michael? Südsteiermark, ist das Österreich?
Wir drängen uns jetzt total auf. Wir Trauzeuge, wir treten Quatsch, da auf.
Ganz subtil.
Ja. Wer sind denn die 3 an dem Tisch da hinten? Kennst du die?
Die sind ja viel älter.
Ich dachte, die kämen über dich, mein Schatz. Nee, die müssen über dich kommen.
Aber schön, dass die Großeltern auch dabei sind und die Urgroßeltern.
Also. Jetzt war ich bitte recht freudig in die Kamera, weil ich das
ja, bitte.
Mal verkackt habe.
Magst du leid schon?
Jetzt habe ich nichts mehr. Warte mal, hier.
Axel. Also, aufs Leben. Worauf
aufs
sonst?
Leben. Aufs Leben, genau.
Oh, dieser.